Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurier Daily Spezial am ersten Tag im neuen Jahr. Das alte Jahr hat ja wirklich nichts ausgelassen. Wenn ihr unsere Daily Jahresrückblicke dazu noch nicht gehört habt, unbedingt noch nachhören. Aber wir schauen jetzt in die Zukunft und versuchen einen Blick in das neue Jahr. Was kommt da alles noch auf uns zu? Wie meistern wir die Corona-Krise, aber auch die Klimakrise? Und wie werden wir in Zukunft leben und arbeiten? Das bespreche ich jetzt gleich mit dem Zukunftsforscher Klaus Kofler von der Future Design Academy in Dornbirn in Vorarlberg. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den ersten Daily Podcast des Jahres 2022. Viel Spaß! Herr Kofler, 2021 liegt hinter uns, das neue Jahr 2022 vor uns. Und wenn man so zurückschaut, die Corona-Krise und die politische Krise in Österreich, dann war das Jahr letztes Jahr schon ziemlich herausfordernd. Und da fragt man sich ja schon, was uns vielleicht dann im neuen Jahr erwartet. Aber beginnen wir vielleicht mal mit der Politik. Auf was sollten wir uns denn 2022 einstellen?
Ich bin natürlich ein schlechter Politikberater. Aber ich glaube, wenn wir uns auf eines vorbereiten sollten für 2022, dann wäre das vielleicht, dass wir das Gesamtsystem so ein Stück weit vielleicht wieder mit ein bisschen mehr Sicherheit versorgen. Denn ich glaube, das ist in einem ganz großen Maße verloren gegangen. Man nennt das Ganze auch dieses Shifting Baseline-Syndrom, oder das bewegt sich in diesem Element. Und da geht es eigentlich ganz stark darum, dass das Wissen über den Zustand unserer Welt zunehmend verloren geht. Und das hat eigentlich ganz viel damit zu tun, dass wir mittlerweile in einer VUCA-Welt gelandet sind, die also extrem instabil, unsicher, komplex, dynamisch sich darstellt und so überhaupt nichts mehr mit unserer linearen, planbaren Welt zu tun hat, in der wir aus der Vergangenheit kommen, in der wir eigentlich aufgewachsen sind. Mhm. Und einer dermaßen dynamischen Welt kann man eigentlich nur begegnen, indem man wieder mehr Vertrauen, natürlich in sich selbst, aber auch ins Umfeld, indem man Aspekte wie Respekt, Toleranz, aber auch Verständnis wieder in einem ganz großen Maße positioniert, um sich aus einer extrem hohen Komplexität heraus, sich auch wieder für das Neue orientieren zu können. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, denn wenn man das nämlich nicht hat, dann entsteht Angst und dann entsteht Unsicherheit. Ja, und früher war das so, früher sind die Menschen dann wieder zurück in ihre Höhlen gewandert, weil da waren sie sicher. Ja. Und heute suchen die Menschen halt diesen Halt in einem großen Maße in diesen Social-Media-Kanälen, denn da wird ja dann auch die Sprache gesprochen, die man vielleicht auch sehr gut versteht, weil man sie selbst spricht.
Da würde ich gerne noch ein bisschen später drauf kommen. Also bleiben wir mal bei der Politik. Das heißt, hier eine Stabilität zumindest auf der politischen Seite zu haben, wäre ja wünschenswert, denn die aktuell größte Herausforderung ist ja auch im Jahr 2022 sicher das Coronavirus. Was glauben Sie denn, wie es denn hier in der Zukunft aussieht? Werden wir vielleicht hier 2022 langsam in eine Entspannung reinkommen, wenn man so sieht, so größere Krankheitswellen, wie auch zum Beispiel die spanische Grippe oder so, das hat sich dann im dritten Jahr dann doch einigermaßen auch eingependelt. Sehen Sie da irgendwie auch schon erste Anzeichen dafür?
Also ich werde mich hüten, in irgendeiner Art und Weise zu diesem Thema Prognosen abzugeben. Aber eines kann man relativ klar und deutlich sagen. Also ich persönlich glaube nicht, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren hier gravierende Veränderungen erleben werden. Ich glaube vielmehr, dass wir mit diesem Zustand umgehen lernen müssen, dass wir uns mit diesem Zustand auch anderweitig anfreunden müssen. Ich glaube aber auch, dass die Politik sich in der Gesamtheit, wenn es auch um konkrete Zustände in Zukunft dieser Art geht, diesbezüglich neu erfinden wird müssen, weil ich glaube nicht, dass man mit relativ alt ausgelutschten und ausgedienten Modellen dieser dynamischen Welt, vor der wir stehen, und das hat gar nichts mit Corona zu tun, entgegentreten können. Denn Politik ist ja etwas ganz Spannendes. Auf der einen Seite fordert sie ja die Menschen auf, sich zu verändern, aber umgekehrt halten sie in einem ganz starken Maße an ihren Ritualen, an ihren Gangarten und an ihren Gedanken krampfhaft fest.
Das ist ja interessant, weil man gerade in der Politik sieht, dass manchmal sehr kurzfristig nur gedacht wird. Also in den nächsten Wochen, zu den nächsten Monaten wird gedacht, für den nächsten Wahlkampf. Aber ganz selten haben wir eigentlich die nächsten Jahre und auch die Jahrzehnte immer im Auge. Und ist das etwas, was uns ein bisschen fehlt in der Politik, vielleicht aber auch in der Gesellschaft, dass wir eigentlich immer nur auf die nächste Woche und auf das nächste Monat schielen?
Also wir haben natürlich im Allgemeinen ein ganz großes Problem. Wenn es um Zukunft geht, dann sind wir Menschen mittlerweile perfekt, wenn es darum geht, dieses Heute und Morgen abzubilden. Aber wenn wir uns über das Übermorgen und über die entferntere Zukunft Gedanken machen, dann gibt es hier einfach ganz, ganz große Probleme. Hans Rosling hat das einmal relativ gut auf den Punkt gebracht. Er spricht hier von dem Instinkt der einzigen Perspektive und das führt im Wesentlichen dazu, dass wenn sich dann die Dinge verändern und wenn sie einfach zu komplex sind in der Abbildbarkeit, dann versucht man eigentlich möglichst schnell die Wiederherstellung einer verloren gegangenen Ordnung wiederherzustellen. Und Krisen sind ein Musterbeispiel dafür, denn Menschen sehnen sich dabei möglichst schnell, dass eben diese bekannte Ordnung wiederhergestellt wird. Ich glaube, aber wir haben im Allgemeinen ein ganz, ganz massives Problem im Umgang mit der Zukunft, weil uns zum einen eine gewisse Resilienz fehlt, eine Anpassungsfähigkeit auf diese Veränderungen, die hier vor uns stehen, schnell reagieren zu können. Zum anderen natürlich auch eine Form von Zukunftskompetenz. Kann man auch darin erkennen, dass wir beispielsweise Themen wie Zukunftsforschung, Zukunftsgestaltung, Zukunftsdesign in Österreich, das immer noch mehr oder weniger sind weiße Flecken auf der Landkarte, wenn man da in andere Länder schaut, das skandinavische Länder, USA, Asien, da findet man beispielsweise auch diese Wissensfelder, die wir damit bestücken sollten und müssten in einem ganz großen Maß. Ich plädiere immer dafür, wir sollten den Schülern auch wieder ein Stück weit Science Fiction, aber auch Zukunftsgestaltung beibringen. Das wäre vielleicht interessanter, das wäre spannender, weil sich diese Welt da draußen in einem ungeheuren Maße verändert.
Das ist ja das wirklich Interessante, dass ja die Welt sich ja ständig verändert und Veränderungen einfach auch immer wichtig waren für das Weiterkommen auch der Menschheit. Aber wirklich viele Menschen bei Veränderungen immer ein Gefühl der Unsicherheit oder nahe auch der Angst haben. Und es ist interessant, dass das auch teilweise mit der politischen Ausrichtung vielleicht ein bisschen zu tun hat, vielleicht auch mit dem Alter. Aber wie kann man Menschen auch diese Angst vor einer Veränderung nehmen? Und wie kann man die Menschen da besser begleiten? Oder geht das wirklich nur, wenn man das sozusagen schon in der Schule als Schulfach hat und sozusagen damit auch aufwächst, dass einfach eine Veränderung immanent ist?
Na gut, das wäre jetzt natürlich ein breites Feld. Da gibt es natürlich mögliche, unterschiedliche, viele Zugänge. Also früher war das in den antiken Kulturen, war das eigentlich relativ klar verankert. Man hat eigentlich immer versucht, gute Zukunftsbilder und gute Visionen abzubilden. Das hat aber nicht damit zu tun gehabt, dass man damals die richtigen und passenden Instrumente hatte, sondern man hat eigentlich versucht, durch diese Abbildbarkeit dieser guten Zukunftsbilder und dieser guten Visionen eine Art mentales Verständnis für Veränderung auch in der Gesellschaft zu verankern. Heute haben wir leider Gottes eine völlig andere Entwicklung, denn wir beschäftigen uns, und das ist vollkommen egal, sei es politisch, sei es wirtschaftlich, sei es medial, mit Vorliebe, mit der Vorstellung, wie wir eigentlich in Zukunft nicht leben wollen. Und wenn wir uns heute die mediale Berichterstattung anschauen, dann haben wir eigentlich von Corona bis Klimawandel, Konsumproblematik, eigentlich das gesamte Programm, das da bespielt wird. Also wie wir in Zukunft eben nicht leben wollen. Und daraus entstehen natürlich dann auch Geschichten, die uns mutlos und angstvoll in dieses Morgen blicken lassen. Das Schlimme, das eigentlich Schlimme daran ist aber, dass wir eigentlich alles tun, um diese Geschichten auch wahr werden zu lassen. Und ich verstehe persönlich das aus meiner Arbeit nicht, denn wir hatten noch nie so viel Zukunft, die wir gestalten, bestücken und umsetzen können. So viele Ängste, die uns daran hindern, dieses Ding eben auch auf Spur zu bringen. Vielleicht der Michael Braungart hat das in seinem Cradle-to-Cradle-Prozess, hat er das einmal ganz gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, wir haben das Falsche perfektioniert. Und jetzt suchen wir oder versuchen wir durch ein bisschen Optimierung, durch ein bisschen Verbesserung, dieses Falsche auch noch ein Stück weit besser zu machen. Mhm. Ich glaube, wenn wir Zukunft gestalten wollen und ausgehend jetzt oder mit dem Blick eines 21. Jahrhunderts, dann wäre es an der Zeit, dass wir dieses Falsche, dieses Schlechte komplett über Bord werfen und es neu gestalten. Aber leider Gottes liegt hier eigentlich unsere Mutlosigkeit und zwar vor allem natürlich auch gegenwärtig an allen Ecken und Enden spürbar. Also wir müssen die Dinge aufbrechen, wir müssen sie neu gestalten, wir müssen diese Krisen in der Gesamtheit, diese Herausforderungen als Chancen nutzen, um diese Zukunft eben auch wieder aus einer ganz anderen Perspektive und Sichtweise denken, sehen und umsetzen zu lernen.
Mhm. Im Moment ist es ja so, dass es eigentlich auch eher in eine andere Richtung geht, im Sinne von auch einer Polarisierung und man spricht auch zum Teil schon von einer Spaltung einer Gesellschaft. Und das finde ich schon sehr interessant, wie es in den letzten Jahren in mehreren Nationen, mehreren Gesellschaften es so zu wirklichen Spaltungen gekommen ist. Und es ist, glaube ich, auch sehr schwierig, hier wieder ein bisschen zu einer Versöhnung zurückzukommen, dass man sich wieder mehr austauscht. Aber wir sehen das ja zum Beispiel in den USA ganz stark. Aber wir haben es jetzt auch hier in Europa und auch hier in Österreich gesehen, dass hier zum Beispiel beim Thema Impfen die Leute sehr polarisiert sind. Wie kann man denn hier zu einer Zukunft kommen, zu einer Versöhnung kommen, wo die Leute wieder zumindest mehr miteinander reden und mehr an eine gemeinsame Sache wieder glauben?
Also ich glaube, dass uns im Umgang mit der Zukunft eine rationale Herangehensweise völlig verloren gegangen ist. Mhm. Wir werden eben genau in dieser Welt nicht darum hinwegkommen, unsere systemischen vorhandenen, aber auch unsere sachlichen Fehler zu hinterfragen. Das ist etwas ganz Entscheidendes und etwas ganz Wichtiges. Und beispielsweise Steven Pinker, einer der für mich sehr einflussreichen Denker, der hat das relativ gut auf den Punkt gebracht, indem er sagt, Rationalität erwächst aus einer Gemeinschaft denkender Menschen, die einander ihre Irrtümer aufzeigen. Und ich glaube, damit sagt er etwas ganz Wichtiges, denn genau das ist verloren gegangen, weil wir einfach viel lieber an unseren idealistischen Bildern festhalten, denen hinterherlaufen und die in den Mittelpunkt unseres Denkens stellen. Diese rationale Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen sorgt nämlich auch dafür, dass wir beispielsweise subjektive, aber auch selektive Wahrnehmungen, Bilder ausblenden lernen. Und dann können wir uns eben in wichtigen Fragen auch auf die wesentlichen Fakten konzentrieren. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist für mich eben auch wahnsinnig wichtig und da müssen wir gesellschaftlich grundlegend vielleicht uns die Frage stellen, ob wir hier noch in der Gesamtheit auch wirklich auf der richtigen Spur unterwegs sind. Denn wir definieren uns ganz stark über unsere Rechte. Mhm. Also wir wissen über unsere Rechte relativ gut Bescheid, aber wir haben leider verloren, im Umkehrschluss unseren Pflichten bewusst zu sein. Mhm. Also ich glaube, dass eine Gesellschaft in Zukunft nur auf diesem Gleichgewicht, auf dieser Balance funktionieren kann. Und Richard David Brecht hat das ja in seinem Buch von der Pflicht beispielsweise relativ gut abgebildet, dass wir uns sowohl den Rechten, aber auch den Pflichten bewusst sein müssen. Denn nur so werden wir diese Probleme, und auch hier müssen wir uns nicht über Corona unterhalten. Wir stehen konsumtechnisch vor großen Herausforderungen, wir stehen klimatechnisch vor großen Herausforderungen. Und wir können uns nicht in die Zukunft hineinbewegen, wenn wir uns nur an unseren Rechten festhalten. Wir haben auch noch andere Dinge, die wir verantwortungsvoll gestalten und uns bewusst sein sollten.
zu der Frage des Klimawandels und auch des Konsums würde ich gerne dann auch noch später mit Ihnen drüber reden. Eine Sache hat mich jetzt schon noch interessiert, Sie haben es ganz zu Beginn schon angesprochen, die Rolle der sozialen Medien. Das ist ja so, dass in den sogenannten sozialen Medien, also Facebook, Twitter, Telegram und so weiter, es sehr oft sehr hitzig zugeht und diese Plattformen wirken oft auch wie ein Brandbeschleuniger. Jetzt hat das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich hier sehr verkürzt alles nur wiedergegeben wird, dass dort Emotion auch belohnt wird mit Likes und so weiter. Aber müssen wir auch nicht hier eigentlich lernen, wie wir mit unseren digitalen Werkzeugen, und da gehören die sozialen Medien ja ganz massiv dazu, auch besser umgehen?
Ja, also das wundert mich natürlich auch. Und auf der anderen Seite ist es natürlich das ganze Essentielles und Entscheidendes. Wir brauchen natürlich in einer digitalen Welt auch die notwendige digitale Kompetenz, um mit all diesen Dingen umgehen zu können und eben auch umgehen zu lernen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen völlig falschen, nach wie vor aus meiner Sicht etwas altertümlichen Zugang zu Wissen. Wissen hat nichts mehr mit irgendeiner etwas abgeschotteten, vielleicht elitären Elite zu tun, sondern wir sind unsere Wissenskompetenz aus heutiger Sicht einfach noch nicht bewusst, denn Wissen ist für mich auch in Zukunft eine Art kulturelles Kapital, das wir dazu verwenden, einfach informiertere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das hat gar nicht nur was mit diesen Dingen im Sinne der Corona-Debatten zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, wie wir in Zukunft essen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wie wir beispielsweise zu bewussteren und besseren Gesellschaften und Menschen werden und wie wir letztlich auch unsere Konsumlandschaften bedienen können. Das heißt, wir benutzen Wissen in einem immer größeren Maße, um einfach auch ein größeres Bewusstsein für soziale und und kulturelle Belange im Sinne unserer Denkräume anwenden zu können. Und da hat eben dieser etwas monotone Blick in irgendwelche Social-Media-Kanäle dann letztlich überhaupt nichts mehr mit zu tun, weil wir einfach uns hier letztlich einfach nur unserer selektiven und subjektiven Wahrnehmung bedienen und versuchen, Impulse zu erlangen, die uns die Bestätigung letztlich geben für das, was wir denken, was wir tun und wie wir vielleicht handeln sollten. Also hier braucht es eine mediale, eine digitale Kompetenz, die den Menschen auch beibringt und den Jugendlichen beibringt, dass man mit diesen Medien eben auch ganz gezielt umgehen lernen muss. Ansonsten kann das für uns alle, also auch im Sinne unserer demokratischen Strukturen, recht schnell zu einem ganz großen Problem werden.
Sie haben unsere Konsumgesellschaft schon angesprochen. Die letzten Jahre, Jahrzehnte wurde eigentlich so konsumiert, dass man eigentlich nicht ganz wirklich auf die Nachhaltigkeit geachtet hat. Man hat eher hinter uns die Sintflut gespielt. Jetzt sind die ersten zarten Versuche da, zum Beispiel beim Essen nachhaltiger zu werden, vielleicht auch beim Reisen, also und auch überhaupt bei der gesamten Energie. Aber sind wir da schon mittendrin oder stehen wir da erst am Anfang? Und auch hier die Frage, fehlen uns hier noch vielleicht auch Werkzeuge oder Strategien, wie wir zu einem besseren Leben kommen können, das auch den nachfolgenden Generationen Ressourcen zum Leben übrig lässt?
Also das ist natürlich ein ganz spannendes und großes Feld. Konsumtechnisch stehen wir vor meines Erachtens ganz großen, massiven Herausforderungen. Aber da spielt beispielsweise das Thema Wissen eine ganz, ganz große und wichtige Rolle, weil nur durch Wissen, durch Zugänge zu all diesen Dingen werden wir letztlich auch verstehen, warum wir das eine oder andere eben auch ändern müssen. Also beispielsweise haben wir heute allesamt, wie wir hier in Österreich leben, so im Schnitt 10.000 Gegenstände, die wir unser eigen nennen. Man muss sich vorstellen, vor 100 Jahren waren das noch in etwa 180 Gegenstände. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter rausschauen und sagen, wir würden jetzt all unseren materiellen Besitz, den wir weltweit im Prinzip geschaffen haben, auf unserem Planeten verteilen, dann würde quasi auf jeden Quadratmeter ein 50 Kilogramm schwerer Haufen liegen voller Dinge, die wir brauchen oder vielleicht nicht brauchen. Das ist nur vielleicht ein ganz grober Ansatz, damit man einfach mal sieht, was das für Dimensionen angenommen haben. Und wir haben eben auch mittlerweile ein System geschaffen, das letztlich nur nach demselben Prinzip und zwar in allen Belangen funktioniert. Es wird hergestellt, es wird verbraucht, es wird weggeworfen. Und diese Dimension des Wegwerfens, wenn man die jetzt beispielsweise nur in einem Feld mal abbildet, beispielsweise jetzt in der Bekleidungsindustrie. Wir produzieren im Jahr in etwa 100 Milliarden Kleidungsstücke, von denen letztlich 1% recycelt wird. Der Rest landet größtenteils auf irgendwelchen Mülldeponien, wo es dann 40 bis 50 Jahre braucht, bis das Zeug verrottet ist. Mhm. Also diese Dimension nur in diesem Bereich ist ja schon recht gigantisch. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird sich unser Ressourcenverbrauch bis 2050, man muss sich das einfach vorstellen, allein im 21. Jahrhundert verdreifachen. Also das sind einfach Tatsachen und Fakten, die eigentlich ganz, ganz viel mit unserem Lebensstil zu tun haben. Und da stehen wir natürlich vor einer ganz, ganz großen Herausforderung, denn wir haben gesellschaftlich, wirtschaftlich seit Beginn der industriellen Revolution die letzten 250, 300 Jahre die Natur ausgebeutet. Also in unserem Denken hat sich das ja eigentlich manifestiert und abgebildet. Und jetzt müssen wir quasi lernen, uns selbst zu verändern, damit eben genau das nicht mehr passieren kann. Und das ist natürlich eine Mammutaufgabe, vor der wir stehen. Denn wir müssen uns konsumtechnisch von diesen Gangarten, die man uns ja eigentlich beigebracht hat, entkoppeln. Wir müssen die Dinge grundsätzlich neu machen und wir müssen uns über neue Lebens-, aber auch Wirtschaftsstile in einem ganz, ganz großen Maße damit auseinandersetzen, wie wir das in den nächsten Jahren hinbekommen werden.
Vielleicht, wenn wir etwas Positives aus Corona sehen, hat es uns ja doch gezeigt, dass man nicht jetzt zu jedem Meeting einen Tagesflieger irgendwo in eine fremde Stadt besteigen muss und dass es auch so etwas wie Homeoffice gibt, das auch funktioniert. Also hat man hier vielleicht zumindest einen durch Zwang sozusagen jetzt gesehen, dass manche eingelernten Mechanismen oder manche Sachen, wo man gesagt hat, das ist auf jeden Fall notwendig, dass man sich da persönlich trifft. Ist das ein bisschen, hat das ein bisschen eine Veränderung erfahren oder ist das ein bisschen gekippt? Aber ich glaube, wir werden dann noch mehr solche Beispiele brauchen oder etwa nicht.
Also ich glaube, man sollte einfach wirklich auch bei der Wahrheit bleiben. Man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich nehme das ja auch immer wieder wahr. Das ist super, das ist klasse. Das verändert die Menschen auch im Sinne ihrer Lebens- und Arbeitsstile. Aber ich meine, allein die gesamte Fast-Fashion-Industrie verbraucht letztlich oder ist für den gesamten CO2-Ausstoß verantwortlich. Also die produzieren im Prinzip so viel CO2 wie der gesamte Flug- und Frachtverkehr gemeinsam. Also das sind einfach Fakten, denen wir uns stellen müssen. Und wir werden diese Problematik nicht dadurch lösen, dass wir jetzt einfach ein paar Meetings von zu Hause oder über Skype oder Zoom abhalten, sondern wir müssen, und das wird die große Herausforderung sein, wir müssen unser Konsumverhalten grundlegend ändern. Also wir können in dieser Art und Weise so auf diesem Weg nicht mehr weitermachen. Ich meine, nur wenn man natürlich jetzt sieht, dass hier einiges passiert ist, dass uns jetzt eine neue Art des Arbeitens bescherte, dann hätten wir das im Wesentlichen auch schon vor Corona technisch ohne Probleme umsetzen können. Nur halt in einer gewissen Art und Weise das Vertrauen in die Mitarbeiter in einem großen Maße gefehlt. Aber was ich raus will, ist, wenn man jetzt nur den ersten Lockdown hernimmt. Im ersten Lockdown hat Wien alleine an der Masse um 3 Millionen Tonnen zugenommen. Also das heißt, wir haben uns ein bisschen weniger bewegt, weil wir weniger reisen und uns bewegen haben müssen. Aber auf der anderen Seite haben wir massiv mehr zu uns genommen und haben natürlich unsere Masse deutlich erhöht. Wir haben heute Situation in Österreich, dass nahezu über 50% übergewichtig sind. Und wir haben heute pro Schulklasse im Schnitt 2 adipöse Kinder sitzen. Und wenn wir diese Dinge mit den anderen Dingen nicht in Zukunft stärker in den Mittelpunkt rücken und eben daran arbeiten, wie wir eben genau diese Schieflagen wieder korrigieren können, dann werden wir es mit der Zukunft ein bisschen schwer haben.
Das heißt, da wird von uns allen ein Wandel auch verlangt werden, sonst wird die Zukunft keine rosige sein. Hat ja auch, ich möchte nochmal darauf eingehen, auf das Corona, das hat ja auch gezeigt, dass die Menschen in so vielen Bereichen zu weit gegangen, zu tief in die Natur eindringen, dass halt solche Seuchen auch zum Teil von Menschen dann gemacht, also herausgefordert werden. Das heißt, hier muss man ja irgendwie auch ein bisschen schauen, dass man auch der Natur oder den Tieren und den Pflanzen auch ein bisschen noch den Freiraum lässt und hier also nicht jetzt weiter den Regenwald weiter abholzt, weil sonst haben wir den Klimawandel und die Klimakatastrophen ja genauso. Das heißt, die große Frage wird sein, braucht es da, weil das hat ja eben auch Corona gezeigt, braucht es da eben so einen Druck von außen oder kann das auch aus uns heraus passieren, dass jetzt vor allem eher junge Leute, wir sehen es ja bei der Fridays for Future Generation auch schon ein bisschen, einfach sagen, die alten Modelle funktionieren nicht mehr, wir brauchen neue Modelle.
Ja, das ist natürlich eine relativ einfache Forderung, indem man einfach sagt, wir brauchen neue Modelle. Die wenigsten unterhalten sich aber darüber, wie denn diese neuen Modelle aussehen können. Ich glaube, es braucht zwei Dinge. Es braucht zum einen den politischen Willen, Dinge verändern zu wollen und zu können. Mhm. Und es braucht dasselbe auf der gesellschaftlichen Ebene, eben auch diesen gesellschaftlichen Druck, um eben auch Dinge verändern zu können. Und dann braucht es eben auch diesen Konsens, dieses Gemeinsame und dieses Kollektive, eben auch daraus neue Möglichkeiten entstehen lassen zu können. Denn wir haben es ja nicht nur mit der Zukunft zu tun. Wir unterhalten uns ja immer über die Zukunft. Aber die Zukunft gibt es ja in diesem Sinne gar nicht. Die eine Zukunft. Und wenn wir die Zukunft jetzt mal gänzlich aus dem Spiel lassen und wir ersetzen jetzt Zukunft mit Möglichkeit, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Dann entstehen nämlich aus dieser Entwicklung heraus sogenannte Möglichkeitsräume, die es dann zu gestalten gilt. Und ich glaube, wir sollten uns viel mehr über diese Gestaltung und diese Gestaltungskompetenz, die wir haben, Gedanken machen, um dieses Neue, dieses Morgen überhaupt auch entstehen lassen zu können. Denn das wird uns nicht einfach irgendwie in den Schoß fallen. Die Herausforderungen, die wir hier in Österreich haben, sind ganz andere, die der eine oder andere in Südamerika oder in Asien hat. Also hier müssen wir uns schon vielleicht auch an diese Dinge ranmachen und uns eben auch dieser Vielzahl von Möglichkeiten bewusst werden.
Ich würde zum Abschluss gerne noch fragen, weil wir ja das neue Jahr haben, ob es klug ist, sich Neujahrsvorsätze zu machen und wenn ja, dann was Ihr Neujahrsvorsatz ist.
Mein Neujahrsvorsatz ändert sich eigentlich recht wenig in Bezug auf das, mit dem ich 21 begonnen habe. Also ich versuche eigentlich so mich selbst immer mehr und mehr an diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, ranzuführen und auszurichten. Und ich will sagen, mir persönlich gelingt das von Jahr zu Jahr besser, weil ich mich selbst dadurch in den Mittelpunkt stelle, in den Mittelpunkt dieser notwendigen Veränderung stelle und auf diese dynamische, komplexe und auch unsichere Welt da draußen dann auch weitaus besser einstellen kann. Wenn man so will, eine Art Resilienztraining, das sich mit Jahr zu Jahr besser darstellt.
Also bei der Zukunft mal gleich bei sich selbst anfangen. Herr Kofler, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war also der erste Daily Podcast des Kurier im neuen Jahr. Ich melde mich dann am 3. Jänner wieder mit einem neuen aktuellen Podcast. Bis dahin, eine schöne Zeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt kommt wie immer in bewährter Weise von Dominik Kanzian. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.